Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritz-Bacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit, in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst in ja ein so wichtiges Thema. Wie spreche ich über Sex, Sexualität in der Wackelzahnzeit? Dazu habe ich eine wundervolle Expertin eingeladen. Magdalena Heinzel von Sexologisch. Sie ist klinische Sexologin, ausgebildete Sozialarbeiterin, Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin. Sie ist Fachreferentin für das Thema und ja, ist absolut im Thema drin, hat eine eigene Praxis, bildet Fachkräfte aus und genau, hat auch einen eigenen Podcast und begleitet einfach auch Eltern darin, ihre Kinder mit einer gesunden Sexualität ins Leben zu begleiten. Ein Thema, über das man viel zu selten spricht, ist Sex. Ein Thema, über das man noch viel seltener spricht, ist sexuelle Aufklärung unserer Kinder. Und darüber wollen wir heute hier genau eben sprechen. Und auch darüber, wo der Schwerpunkt gerade in der Wackelzahnzeit ist und warum es auch gerade nochmal so wichtig ist, darüber zu sprechen. Wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast, weißt du, wie wichtig ist, dass wir rechtzeitig damit anfangen, über Sex zu sprechen, über unseren Körper zu sprechen und vor allem, wie das überhaupt geht. Du wirst wichtige Impulse haben, die du ganz gleich konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Genau, du wirst wichtige Impulse haben, die du gleich ganz konkret in deinem Alltag umsetzen kannst und ganz viele von den Fragen, die du vielleicht hast, werden dir auch beantwortet werden. Genau. Und du denkst vielleicht, über dieses Thema sprechen. Mein Kind hört mir sowieso nie zu und ständig gibt es Konflikte. Miteinander sprechen ist gerade hier sowieso schwierig. Gespräche mit einem Wackelzahnkind sind gerade eher explosiv und es ist mehr Machtkampf statt Dialog und Zuhören. Da mag ich dir sehr gerne mein Workbook für 0 Euro ans Herz legen. Hör mir zu, Konflikte in 4 Schritten in Verbindung lösen. Kannst dich einfach anmelden unter www.bindung-beziehung.de/konflikte. Kannst dich eintragen und du bekommst das Workbook für 0 Euro und ein paar wertvolle Impulse dazu in dein Postfach geschickt. Und es lohnt sich wirklich sehr, da auch nochmal den Schwerpunkt zu nehmen. Profitier von diesem Workbook, denn ja, miteinander reden, wir gehen gleich drauf ein, ist eine so, so wichtige Grundlage, gerade in der Wackelzahnpubertät. Liebe Magdalena, ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Lass uns gleich reingehen ins Thema, wann fange ich an, mit meinem Kind über Sexualität zu sprechen? Liebe Magdalena, wir starten gleich. Ich freue mich total, dass du da bist und würde gleich anfangen. Wann fange ich an, mit meinem Kind über Sexualität zu sprechen?
Gute Frage. Also erstmal danke für die Einladung. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, wohlgemerkt. Und wann fange ich damit an? Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen oder generell Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen. Also kann ich auch da bereits beginnen, Aufklärungsarbeit zu leisten oder sexuelle Bildung. Und sexuelle Bildung ist ja so viel mehr als Kindern zu erklären, wie Sex funktioniert, sondern das fängt an damit, dass ich zum Beispiel beim Wickeln die Genitalien auch mit benenne und dass das nicht nichts ist oder auch, dass ich keine Verniedlichungen für die Genitalien nutze, sondern die Begriffe wie Penis, Hoden, Vulva, Vagina oder von mir aus auch Scheide, auch aus einem Präventionsgedanken. Und wenn ich Dinge benenne, dann kriegen sie auch einen Wert. Und wenn ich Verniedlichungen nutze, dann kann das auch durchaus abwertend genommen werden. Und wichtig ist einfach, dass Kinder die Begriffe wissen, damit sie sich, sollten sie irgendwann mal übergriffiges Verhalten erleben, auch Hilfe holen können und Erwachsene sie verstehen. Ja. Genau, also von Anfang an am besten.
Von Anfang an. Spätestens ab jetzt, wo wir diesen Podcast hören, dürfen wir, genau, ich finde es total wertvoll, wie du das gesagt hast, wir benennen das Bein, wir benennen die Nase, wir benennen den Po, wir benennen den Penis und wir benennen die Vulva oder genau, Scheide, wie es passt.
Genau.
Und es ist auch gerade, wenn wir anders groß geworden sind, auch eine prima Sache zu üben.
Ja, genau.
Genau, wahrscheinlich haben das viele von euch auch schon gemacht. Und jetzt kommt, ja, die Wackelzahnzeit dran. Und wie ist das? Reicht das jetzt sozusagen, wenn wir das weiter benennen? Und wenn die Pubertät kommt, erzählen wir dann, wie das mit den Blümchen und den Bienchen geht? Oder nein, also dann eben die sexuelle Aufklärung oder... Oder ja, ich kann auch nochmal konkreter werden. Also ich habe dich auch einfach auch eingeladen, weil auch mein Wissen, meine Erfahrung ist, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt noch mehr Worte dafür finden, wirklich nochmal aufklären, vielfältig, was ja deine Expertise, bring gerne deine Expertise hier auch nochmal rein. Wie, was weißt du, was denkst du, was sind deine Erfahrungen darüber?
Kurz und knackig. Das ist ja ein Riesenthema. Und Das ist ein Thema, das für viele Erwachsene mit sehr viel Scham trotzdem zu tun hat, weil Kinder und Sexualität in einem Satz ist ja quasi schon schwierig. Aber da gehört vielleicht zuerst mal unterschieden, dass Kinder, also kindliche sexuelle Entwicklung einen Unterschied zur Erwachsenensexualität hat, ganz klar. Und zwar ist das eine das Hier-und-Jetzt-Prinzip. Das heißt, Kinder leben viel mehr im Hier-und-Jetzt. Die denken auch nicht drüber nach, wie ist das in einer Stunde, einem Tag, einer Woche, was weiß ich. Das machen wir Erwachsene ja schon, dass wir in der Regel vorausschauender denken, planen, handeln. Und das Zweite ist quasi das Gleichwertigkeitsprinzip. Also Kinder finden es genauso toll zu schaukeln, schnell zu laufen, sich an den Genitalien zu reiben, zu essen. Also das ist alles auf einer Ebene und für uns Erwachsene hat Sexualität so einen Sonderstatus. Das sind die zwei großen, großen Unterschiede. Und jetzt ist es natürlich super, wenn wir starten, nicht nur mit der Sprache, sondern sexuelle Bildung findet ja auf vielen Ebenen statt. Das heißt eigentlich auch jedes körperliche Angebot, das ich setze, wo Kinder sich mit all ihren Sinnen erleben dürfen, ist gut. Und ich sage auch immer, dass Kinder mit drei sogenannten Lustpaketen auf die Welt kommen, nämlich die orale, die anale und die genitale Lustfähigkeit. Oral meint, dass man das angenehm und lustvoll empfindet, etwas aufzunehmen, zu sich zu nehmen. Anale Lustfähigkeit ist quasi, dass die Ausscheidung etwas Lustvolles, Angenehmes ist. Nicht umsonst gibt es Erwachsene, die gerne eine halbe Stunde im Klo sitzen und das richtig zelebrieren. Und dann natürlich auch diese genitale Lustfähigkeit, also dass sie tatsächlich dieses Kribbeln im Genital spüren können. Das können sie auch von Geburt an. Und im Laufe unseres Lebens oder eigentlich in den ersten 10 Lebensjahren gilt es, diese Lustpakete auch zu erweitern. Und so ein Lustpaket kann ganz hoch schaukeln sein, Trampolin springen, in eine warme Badewanne gehen, barfuß durch die nasse Wiese laufen, irgendwie herum manchen, gatschen und so. Alle Sachen, wo man sich halt mit den Sinnen quasi gut spüren kann. Und das kann man wirklich auch von Anfang an fördern und das geht dann auch weiter. Und ich finde so in der Wackelzahnpubertät ist das Interessante, dass da ja viele Dinge schon da sind. Also da haben sie in der Regel schon, sind sie gut unterstützt worden in der Körperlichkeit, also in ihren körperlichen Kompetenzen, auch oft schon in ihren emotionalen Kompetenzen, heißt, welche Gefühle gibt's eigentlich, wie zeigen sich die in meinem Körper, wie kann ich Gefühle generell auch zeigen und ausleben und vor allem auch modulieren. Dass ich zum Beispiel, wenn ich wütend bin, nicht immer nur alle Stifte vom Tisch werfe, sondern dass ich auch andere Möglichkeiten habe.
Ja, genau. Und in der Wackelzahnzeit kommt da ja auch nochmal eine Ummischung.
Ja, genau.
Die Stifte vielleicht nicht mehr, sondern man ruft, du Kackmama.
Ja, genau. Ja, das genau. Gehört da auch dazu. Das ist auch sexuelle Bildung. Eigentlich. Genau, und dann eben noch so diese Beziehungsfähigkeiten, also in Beziehung sein, das ist ja was sie sowieso immer mitlernen und auch so sogenannte Verführungskompetenzen nenne ich die immer gerne, dass Kinder natürlich, wenn sie etwas wollen, versuchen sie dich davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und dann haben Kinder manchmal so einen Augenaufschlag oder verstellen die Stimme so leicht und man weiß, ah, jetzt kommt gleich was, jetzt wollen sie was von mir. Und das sind die Verführungskompetenzen, die sind da auch erweitert. Und in der Wackelzahnpubertät eben speziell kommt noch diese kognitive Kompetenz dazu. Das heißt, dass sie tatsächlich auch wirklich Dinge wissen wollen und genauer wissen wollen als nur, ja, du bist quasi da unten bei der Vulva rausgekommen oder über einen Kaiserschnitt oder so. Also generell ist es ja so, dass Kinder dann Fragen stellen bei ihren Bezugspersonen, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, okay, die beantworten mir diese Fragen auch. Also wenn sie merken so, das fragst du lieber den Papa oder dafür bist du noch zu klein. Darüber reden wir ein anderes Mal und dann wird nie wieder drüber gesprochen. Dann lernen sie halt auch, okay, da kann ich nichts fragen. Und das ist eigentlich schade, weil wir natürlich als Bezugspersonen, wenn wir das Thema eröffnen, ganz viel unseren Kindern auch mitgeben können. Genau.
Ja, total wertvoll, genau. Und also genau, wie du sagst, also dieses Fragen, was die Kinder Fragen stellen, also es kann gut sein, dass man sozusagen vor der Wackelzahnzeit, Wackelzahnpubertät angefangen hat, eben die Fragen zu beantworten, wo kommt das Baby her, gerade in Familien, wenn es ein Geschwisterkind gab, ist ja auch eine gute Möglichkeit sozusagen,
absolut,
dass die Fragen kommen und dass man das erklärt. Und mir ist so ein Anliegen auch immer wieder, dass wenn dann sozusagen tatsächlich das Vorschulalter kommt, spätestens so Einschulung rum, wenn die Fragen bis dahin noch nicht gekommen sind, wie oder vielleicht nicht die Fragen oder wir uns nicht den Raum gegeben haben oder vielleicht auch überrumpelt waren von den Fragen, wie gehen wir denn dann sozusagen da nochmal weiter?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber nicht total den Druck macht, so, okay, jetzt müssen wir dieses eine Aufklärungsgespräch führen, das für alle super peinlich ist und dann geht man wieder raus, sondern ich habe erlebt, dass ganz vielen Eltern auch Bücher eine tolle Unterstützung sind. Das heißt, geh in den Buchladen, schau dir mal Bücher dazu an, lies die, wie beschreiben die das, welche Bilder gefallen dir und nimm das einfach mal mit und stell es vielleicht auch einfach so ins Bücherregal, sag, ich habe ein neues Buch gekauft, wenn du Lust hast, kannst du da ja mal reinschauen und es steht neben den Abenteuern und Prinzessinnen-Geschichten, was auch immer. Es steht einfach da und es ist zur Verfügung und es ist dieser Raum da und meistens greifen Kinder dann eh dazu, weil sie ganz neugierig sind und manchmal passiert es auch, dass sie dann heimlich weg sind. Man merkt, das Buch fehlt gerade und das Kind ist im Zimmer verschwunden und das ist genauso in Ordnung. Also generell dieses Schamgefühl, das Kinder ja früher oder später entwickeln, ist ja auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern natürlich auch bei Kindern. Genau, und das darf man auch ruhig schätzen und auch so lassen. Und wenn dann Fragen auftauchen, kann man auch sagen, du, und wenn du mal Fragen hast zum Thema, bin ich jederzeit gern da. Oder wenn du was nicht verstehst, dann können wir gerne drüber reden. Und das, glaube ich, genügt, wenn man dieses Gesprächsangebot setzt. So.
Ja, das ist total schön. Und was du auch total wichtig mal gesagt hast, dass eben dann irgendwann das Schamgefühl einsetzt. Und ich glaube, es ist total wichtig oder mein Erfahrungswert ist, dass wir eben bevor das Schamgefühl einsetzt, schon auch diesen Raum mal haben und die Kinder das auch ein bisschen wissen. Ich kann meine Fragen stellen. Also wir haben, was du vorher auch meintest, einfach diese Möglichkeit, wie wir diese Gespräche führen oder diesen Raum dafür geben. Das hat einen sehr hohen Wert. Oder wie du sagst, mit Büchern dieses Angebot machen. Aber dass die Kinder sozusagen, bevor das Schamgefühl auftaucht, wie auch immer. Also jetzt, ich finde es total wertvoll, wie du sagst, es muss nicht mit Druck sein. Aber dass wir auch für uns im Kopf haben, es ist wertvoll, wenn dieses Thema eben auch Raum haben darf in unserer Familie. Mhm. Dass es Teil sein darf, denn für mich ist auch aus diesem Sicherheitsaspekt total wichtig, dass die Kinder eben wissen, dass man mit uns drüber sprechen darf. Also es ist beiden Sicherheitsaspekten. Erstens, wenn mein Kind, keine Ahnung, dann wirklich in die Pubertät kommt und vielleicht Fragen hat, darf es wissen, hey, ich kann auch, und auch nicht nur wissen, sondern auch die Resonanzerfahrung haben. So, ich kann wirklich meine Mama einfach fragen, was heißt ficken? So,
und wir können einfach drüber sprechen. Und sie läuft nicht rot an, ja, genau.
Ja. Oder wenn man rot anläuft und sagt, keine Ahnung, schickt man den Papa hin, der vielleicht besser da, aber also, dass man es nicht unter den Teppich kehrt, irgendwie so.
Ja, das wäre natürlich super. Oder auch wenn man sagt, boah, ja, den Begriff, mit dem tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Aber ich weiß, dass den viele verwenden und das ist quasi ein anderes Wort für Sex haben oder Liebe machen oder miteinander schlafen. Oder das ist ja auch was ich zum Beispiel ganz gerne mache in den Schulen, dass sie mal alle Begriffe aufschreiben dürfen, die ihnen einfallen. So Synonym für Genitalien, aber auch für Sex haben und so. Also einfach, dass man mal alles sagen darf, was man so hört. Und ja, dass mal die Begriffe nicht, der eine ist besser, der andere schlechter. Und dann kann man nämlich super in Diskussion gehen, welche Begriffe verwende ich denn, wenn ich zum Arzt gehe? Welche fühlen sich für mich persönlich denn angenehm an? Welche möchte ich gar nicht sagen, weil ich da ein komisches Gefühl dabei habe? Und schon ist man mittendrin im Thema und voll total in ihrer Lebenswelt.
Schön, ja, total schön, wie du das beschreibst. Auch so feinfühlig und eben auch den Weg, meinen Weg zu finden, weil das ist ja auch so wichtig in Sexualität. So, ja. Erstmal, welche Worte passen für mich? Welche Worte, genau wie beim Arzt, welche finde ich lustig? Also ich habe hier ja auch zwei Wackelzahn-Pubertisten hier.
Ja.
Es ist, ich sage, ich bin praktisch wie theoretisch mit im Thema. Und es schwankt auch über die Jahre, so wie viel Freude dann dabei auch ist. Und auch für mich als Mutter manchmal zu begleiten, wie lasse ich auf jeden Fall Freude, also ich finde es ganz wichtig und gut, dass die Freude haben und manchmal positioniere ich mich auch zu manchen Worten oder für mich war tatsächlich oder ist auch eine Herausforderung, wo wir oft auch im Dialog zwischendurch waren, es gibt tatsächlich Lieder, die ich sehr auch grenzüberschreitend teilweise finde, wo das irgendwie sehr gefeiert wird, wenn irgendwie, wie man mit Frauen und Sexualität, also wo sie einfach ein anderes Bild haben. Und die Kinder fanden die Melodien und dieses Thema irgendwie lustig und cool. Und da haben wir aber auch nochmal drüber gesprochen, was heißt das eigentlich und wie gehen wir mit Grenzen von anderen um und was sind so Voraussetzungen irgendwie so.
Ja, sie bringen ja total viel mit nach Hause, Dinge, die sie irgendwo hören oder aufschnappen oder so. Was ich gerade in der wackelzahn Pubertät auch ganz häufig höre oder dann, wenn man in die Schule kommt, so den Begriff du Hurensohn. Das mag jetzt im ersten Moment für viele total krass klingen. Ich bin vielleicht auch schon etwas abgehärtet, weil ich wundere mich eher, wenn in einer Klasse der Begriff nicht fällt, weil gehört haben sie ihn alle schon mal. Aber sie wissen zu 99% nicht, was das bedeutet. Sie wissen nur, da kriege ich eine Reaktion, die Leute sind schockiert. Puh, Schimpfwörter, dann kann man generell drüber sprechen, was macht eigentlich ein Schimpfwort zum Schimpfwort? Oder warum möchte man Menschen beleidigen? Was ist so das Ziel? Also da kann man super Gespräche auch führen. Und dann entzaubert es das Ganze, wenn man es ganz sachlich erklärt. Also ich sage Hurensohn, also Hure, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, das ist ein Schimpfwort für Personen, die in der Sexarbeit tätig sind. Das heißt, das sind Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie mit anderen Menschen Sex haben. Manche machen das freiwillig, weil sie das als gute Arbeit sehen. Andere machen das aber nicht freiwillig. Das ist natürlich auch verboten, dass man jemanden zum Sex zwingt, weil das soll ja was sein, was schön ist und was sich gut anfühlt für die beiden Menschen. Das haben wir meistens im Vorfeld schon alles besprochen. Und dann kann man da super drauf aufbauen. Und dann sagen sie meistens, okay, ich glaube, da sind wir mal vorbeigefahren. So ein Laufhaus oder so kommt auch ganz oft, weil wenn man mit dem Auto irgendwo vorbeifährt, dann sehen sie das auch ganz häufig. Und viele Kinder denken, da stehen da ganz viele so Laufbänder drinnen und die Leute laufen da halt drin, das ist was anderes, aber das ist halt die Kinderlogik. Das ist quasi ein Ort, wo dann Sexarbeitende arbeiten. Genau. Und dann ist es oft gar nicht mehr so cool. Und wenn man dann sagt, wenn du sagst Hurensohn, dann beleidigst du eigentlich die Mama von dem Kind oder der Person. Und die meisten finden es nicht so cool, wenn über die Eltern oder die Bezugspersonen geschimpft wird. Und dann sind sich eigentlich immer alle Kinder einig, das geht gar nicht.
Ja.
Aber es sind super spannende Gespräche, ja.
Ja, total wertvoll, genau, dass wir diese Dinge entzaubern. Tatsächlich war das mit einem Anschwung, wie ich aufgeklärt worden bin. Ich bin irgendwie nach Hause gekommen und habe gefragt, Mama, ich glaube, was ist der Unterschied zwischen Ficker und Fixer?
Ja.
Dann hat mir das erklärt.
Ja.
So, und genau, dann war ich über zwei Themen schlauer. Und es war, ich kann mich auch noch an das Gespräch erinnern. Und es war wertvoll und es war gut. Und ich hatte sozusagen die Basis. Ich habe da irgendwas aufgeschnappt und konnte wohin gehen und meine Fragen stellen und habe noch ein bisschen mehr Antwort bekommen als meine Fragen sozusagen. Aber war danach sozusagen aufgeklärt.
Ja, voll schön. Und ich finde, das sind einfach so Möglichkeiten, die man wunderbar nutzen kann, auch weil man da als Bezugsperson halt auch die eigenen Werte mit vermitteln kann.
Ja.
Sowas ist mir wichtig in dem Kontext. Mir ist wichtig, dass das zwischen Menschen passiert, die sich respektieren und mögen, schätzen. Vielleicht ist es mir wichtig, dass das in Beziehung passiert. Also was ist denn für dich wichtig? Oder das kann man ja alles mitgeben und das ist höchst individuell.
Ja, ja, das ist total wertvoll. Und da ist tatsächlich die Wackelzahnzeit eine relativ wichtige Zeit davor, die sozusagen vor der Pubertät ist, wo die Kinder wahrscheinlich nicht mehr so gerne mit uns drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, die Wackelzahnzeit ist eigentlich die beste Zeit, um diese Themen nochmal aufzugreifen, ohne dass es super ultra peinlich wird. Weil danach sind oft die Peers, also die Gleichaltrigen, viel wichtiger und dann kommt man vielleicht nicht mehr ganz so gern oder vielleicht auch nicht mehr mit ganz allen Themen zu den Bezugspersonen, ja, und Eltern. Ist natürlich individuell, aber in der Regel verlagert sich das dann so ein bisschen.
Ja, und vor allem, wenn wir nicht vorher die Erfahrung gemacht haben. Also es ist
jetzt
unwahrscheinlich, dass wir 10 Jahre überhaupt nicht drüber sprechen und sie dann mit 13 kommen und ihren Raum für Fragen haben mit diesen Themen.
Unwahrscheinlich bis fast unmöglich, würde ich sagen. Ja.
Ja, ganz genau. Und auch da kann ich berichten, also auch das ist nichts, was wir Eltern sofort können müssen, sondern auch
Nein. Wir
dürfen da ja reinwachsen und dann tatsächlich einfach beim Esstisch auch darüber zu sprechen, war jetzt auch bei uns nicht, was wir sofort ganz easy peasy war, aber ganz schnell total gut war, irgendwie so, weil wir uns da reingetraut haben und das für die Kinder spannend war. Und auch, wir haben ja auch mehrere Kinder und meine Erfahrung ist da auch, die Kinder nehmen das mit, was sie mitnehmen wollen.
So, ja.
Also wir brauchen da jetzt keine Sorge haben, dass Jüngere das nicht irgendwie mit oder dass irgendwas zu früh ist oder so. Es ist Alltag irgendwie, unser Körper, unsere Sexualität und die Fragen, die wir stellen und ja.
Das erstens, und ich höre ja ganz oft als Argument, na, hast du keine Sorge, dass die Kinder überfordert sind. Und wir überfordern Kinder im Alltag relativ häufig. Also das passiert ganz schnell, ob wir wollen oder nicht. Und Kinder haben wundervolle Strategien erlernt, sich zum Beispiel einfach wegzuschalten. Wenn sie nicht mehr zuhören wollen, dann hören sie es einfach nicht. Also Kinder haben super Strategien.
Sehr gut, Zeit sehr gut, wenn wir zum fünften Mal sagen, räum bitte dein Zimmer auf.
Ja, genau.
Das sie manchmal auch und sie können das abschalten.
Genau, die schalten das einfach weg. Wenn ich was nicht hören will, dann höre ich es einfach nicht.
Ja.
Und wenn was interessant ist, dann nehmen sie sich's mit und wenn die Frage beantwortet ist, dann kommen sie eh nicht mehr. Und oft ist es dann so, wenn sie das noch weiter beschäftigt, dass es manchmal auch so wirken muss und dann kommen sie am nächsten oder, weiß ich nicht, eine Woche später nochmal und sagen, aber wie war das jetzt genau? Oder ich habe da noch eine Frage oder so. Genau.
Ja, total spannend. Ja, wie gehen wir da um? Oder hast du nochmal Impulse? Oder was ist auch eine Vorbereitung, wenn ja so Themen sind wie dann auf dem Schulhof oder auf den Handys von den anderen Pornos auftauchen? Oder ja, was ja auch so in der Grundschulzeit stattfinden kann.
Ja, wie passiert gehen wir damit oft. Um? Naja, das Problem ist nicht, dass Kinder Pornos sehen, weil die sehen sie früher oder später, ob sie wollen oder nicht, also auch wenn sie nicht danach suchen. Das Problem ist eher, dass sie sich dann oft nicht trauen, zu den Bezugspersonen zu gehen. Wenn es das eigene Handy war und sie haben irgendwas geschickt bekommen, haben sie Angst, dass es ihnen weggenommen wird, dass sie total geschimpft werden, weil sie ja quasi eh wissen, dass das nicht ideal ist, jetzt Pornos zu schauen. Aber sie bräuchten eigentlich ganz dringend Bezugspersonen, die mit ihnen das reflektieren, was sie gesehen haben. Also Menschen, die sagen, was hast du da gesehen? Das hat aber nichts mit echter Sexualität zu tun. Das sind Schauspielerinnen, die dafür bezahlt werden, dass sie das machen. Und das ist nicht so, also so läuft echter Sex nicht ab. Oder es tut mir leid, dass du da was gesehen hast, was dir überhaupt nicht gefallen hat und was du eklig gefunden hast. Manche Menschen schauen das, weil sie das gut finden, andere finden das genauso wie du super eklig. Und grundsätzlich sind diese Filme auch erst ab 18 und das hat schon einen Sinn, weil viele das gar nicht sehen wollen. Das ist wie, ich sag manchmal, wie bei einem Actionfilm oder auch bei einem Horrorfilm. Da ist auch ganz viel Fake.
Ja.
Also da sterben ja die Menschen nicht wirklich, sondern da wird halt dann mit Tomatenketchup rumgespritzt oder Kunstblut und so ist das natürlich im Pornos auch mit Kunstsperma und es gibt Photoshop und solche Sachen. Wenn man das so ein bisschen entzaubert, dass sie das, was sie da gesehen haben, dass das eh nicht echt ist quasi und dass so Sexualität auch nicht auszusehen hat, dann kommen sie auch, wenn sie Dinge sind, die verstörend sind. Und was man schon sagen muss, es gibt einfach auch immer wieder Dynamiken, wo sich dann, wer die ekelhaftesten Pornos schaut quasi, der hat gewonnen oder ist der Mutigste. Es gibt schon auch solche Mutproben. Und wenn man Kinder aber da von Anfang an stärkt, bestärkt, dass sie auch bei Sachen nicht mitmachen müssen, wenn sie da keine Lust drauf haben. Also da sind so viele Dinge im Vorfeld, die man machen kann, bevor sowas passiert. Und ich finde, eine ganz wesentliche Info ist schon, wenn man sagt, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn dich irgendjemand anschreibt, wenn du eine blöde Nachricht kriegst, ein doofes Video gezeigt bekommst oder dich sonst irgendwas beschäftigt mit dem Handy. Ich verspreche dir, ich werde es dir nicht wegnehmen und ich werde dich nicht schimpfen, aber ich möchte einfach für dich da sein, weil ich weiß, manchmal bekommt man Dinge zu sehen, die man gar nicht richtig sehen wollte. Und das, weil das ist echt die größte Angst. Wenn ich in Schulklassen stehe, das ist Angst Nummer eins. So, die nehmen mir mein Handy weg oder dann darf ich das und das nicht mehr. Genau.
Ja, total wertvoll, was du sagst. Und eben auch hier wieder unseren Umgang, unsere Sprache damit ist sozusagen die Versicherung. Dass das entscheidend ist, ob sie jetzt diesen Porno, den sie vielleicht vorgelegt bekommen, vielleicht geschickt bekommen, ob was, ja, wie sie damit umgehen können. Und ein guter Punkt ist, wie können wir drüber sprechen, dass sie zu uns kommen können, dass sie keine Angst haben müssen. Ja, all das, was, genau, wir auf vielen Wegen sozusagen versuchen, die Grundlage, also das, ja, die Beziehung zueinander und diese Dialog statt Monolog in
ja, genau. Und wie gesagt, oft hilft es einfach immer wieder, ein Gesprächsangebot zu setzen und einfach zu wiederholen, ich bin da, wenn du mich brauchst, kannst du jederzeit kommen mit allem, was dich beschäftigt. Es gibt nichts, über was du mit mir nicht reden darfst. Also mich schockiert das quasi nicht, das ist okay. Oder auch wenn man zum Beispiel, wenn man so einen Porno sieht, was ich manchmal erlebe, ist ja, dass man selber auch schockiert ist von dem, was sich Kinder da so anschauen. Und dann, dass man auch sagt, boah, weißt eh, das finde sogar ich richtig komisch und schlimm. Also ich verstehe, dass dir damit nicht gut gegangen ist. Was können wir denn jetzt machen, dass dir besser geht? Was hilft dir denn jetzt? Was wird dir denn helfen? So.
Ja, total wertvoll.
Begleiten. Eigentlich geht es ums Begleiten, aber da brauche ich dir eh nichts erzählen.
Ja, aber es ist so wertvoll, dass wir das eben auch hier feststellen, dass es bei diesem Thema einfach, und das kann uns Eltern ja bestärken. Also es ist jetzt nichts, was, wo wir ganz anders zaubern müssen plötzlich, sondern es ist das, was wir tagtäglich ja, machen.
Ja.
So, und wie du das auch vorher so schön beschrieben hast mit den Lustprinzipien, hochschaukeln, bei Trampolin springen, sich an den Genitalien erkunden, ja, das ist, dürfen wir begleiten.
Ja, das so, ist alles also, fein und das ist alles gut und das sind alles Dinge vor allem, wo vermutlich der Großteil, das ihr vermutlich viele schon macht, aber gar keiner am Schirm hatte, dass das quasi auch die sexuelle Entwicklung fördert oder für das auch sehr brauchbar ist. Genau. Und bei den Lustpaketen vielleicht auch noch interessant, weil ich ja ganz häufig auch die Frage kriege, Magdalena, mein Kind masturbiert oder berührt sich halt an den Genitalien ganz oft. Und ich will da jetzt nichts kaputt machen. Also ich will quasi keinen negativen Zugang geben. Aber trotzdem ist es vielleicht nicht so super, wenn Oma und Opa da sind und das beim Mittagstisch passiert. Dann sage ich, also wir müssen Kindern generell Regeln vermitteln. Es ist auch eine Regel, dass man nicht nackt zum Spar einkaufen geht oder so. Das haben Kinder relativ schnell verstanden, weil sie es halt so sehen. Und natürlich in Bezug auf Sexualität braucht es da auch die Info, diese Regeln, diese sozialen Regeln. Und da kann man zum Beispiel sagen, wenn das Kind masturbiert oder so, dass man sagt, boah, das fühlt sich sicher voll fein an für dich und das ist total in Ordnung. Aber mach das am besten, wo dich niemand stören kann, wo du deine Ruhe hast. Ne? Und das muss man auch immer wieder wiederholen. So wie bei anderen Sachen auch. Also das genügt nicht nur einmal. Das muss man immer wieder machen. Oder hey, das ist super, dass du das machst und dass sich das ganz kribbelig und fein anfühlt für dich. Aber jetzt nicht beim Mittagessen, wenn alle da sind oder so. So wie man es halt beim Popeln oder so auch machen würde. Also ja. Es ist nicht viel anders.
Ja, total wertvoll. Und ja, und genau, du meintest vorher auch, wir machen das sowieso schon viele und ja, wir machen ganz viel und doch dieses Thema Sexualität, also ich hatte mal auf Instagram tatsächlich eine Umfrage gemacht und war da relativ erschrocken, dass wirklich ganz viele von uns nicht von den Eltern aufgeklärt worden sind. So, und dass wir da auch warm und gnädig mit uns sein dürfen, dass wir einfach neue Wege gehen dürfen und uns da auch rantasten dürfen. Und also ich finde es ein großes Geschenk, wenn wir das machen können mit unseren Kindern, und würde auf jeden Fall sagen, hey, das darf zu unserem Job gehören, und lasst uns hoffentlich so agieren, dass in 20 Jahren die Insta-Umfragen anders sind. Ja. So, dass dann alle sagen können, sie sind von ihren Eltern aufgeklärt worden. Und wir dürfen eben warm sein, und wenn es nicht sofort total leicht und easy ist, und gucken, ja, nehmen wir die Bücher mit zur Hilfe und so Geschichten.
Ja, und ich finde, ein guter Weg ist auch, sich selber mal eine Sprache anzueignen für Sexualität und sich selber mit dem Thema zu beschäftigen. Und das kann sein, dass man Serien oder Filme schaut. Ich spreche jetzt nicht von Pornos, kann man natürlich auch machen, aber ich spreche halt jetzt von eher edukativen Sachen, oder dass man sich Podcasts anhört, so wie diese Folge jetzt. Oder es gibt ja auch ganz viele tolle Sex-Podcasts, und man schaut, okay, kann ich mich damit anfreunden, statt Schniepi Penis zu sagen? Also bringe ich das Wort Penis über die Lippen, ohne einen Lachkrampf zu kriegen dabei, oder ohne, dass es mich zusammenzieht? Weil natürlich sind das Dinge, die erlernt sind, und die kann man auch quasi erweitern oder umlernen. Und das ist halt das Schöne, man ist nie fertig. Also man kann auch als Erwachsener immer noch dazu lernen und erweitern. Und ich finde, Kinder zu begleiten bietet ja in ganz vielerlei Hinsicht lernen Erwachsene da auch noch ganz viel, wenn man offen dafür ist. Und bei dem Thema genauso. Und man kann dann auch zum Beispiel, wenn man eine Frage nicht weiß, einfach sagen, du, das ist eine richtig gute Frage und du hast dir eine richtig gute Antwort verdient. Ich weiß es gerade nicht, aber ich werde mich schlau machen und dann werden wir uns das nochmal anschauen gemeinsam.
Total.
Und ich erkläre es dir noch. Ja. Also auch diesen Stress rausnehmen, ich muss immer alles sofort können und wissen, den man ja oft hat als Elternteil oder Bezugsperson.
Genau, und was du eben auch gesagt hast, sich selber eine Sprache aneignen irgendwie so. Und du hast ja selber auch einen ganz tollen Podcast.
Den Sexologisch-Podcast, genau.
Ja, sexologisch, ganz genau. Und einfach also, ich folge tatsächlich auch auf Insta einfach. Also es ist spannend, es ist ja einfach auch, tatsächlich bin ich ja auch noch anders groß geworden. Ich habe, wie die Klitoris aufgebaut ist und sowas. Das ist, ich lerne da auch mit. So.
Ich auch. Und das ist das Schöne, weil man ja wirklich nie auslernt. Das ist jetzt so toll. Und ich finde, man kommt sehr schnell mit Menschen ins Gespräch und auf einer sehr vertrauensvollen Ebene, weil das Thema trotzdem etwas ist, was uns alle in irgendeiner Art und Weise betrifft und was auch sehr schnell eine, finde ich, Verbundenheit herstellt. Und das natürlich auch mit Kindern, wenn wir mit denen drüber sprechen.
Ich mag jetzt nicht sagen, noch kurz irgendwie, aber ich würde ein Thema noch ein bisschen Raum geben, weil es wichtig ist an dem Bereich, aber es ist jetzt auch nicht ewig ausweiten, genau, Prävention von Missbrauch. Mhm. Du findest wundervolle Worte gerade für vieles. Vielleicht findest du noch bessere Worte als meine Frage. Gibt es etwas, was hier passend jetzt gerade würde, noch mitgeben würdest?
Ja, ich meine, das Spannende, also ich glaube, dass alle Menschen ihre Kinder und auch natürlich alle Bezugspersonen Kinder vor sexueller Gewalt oder vor sexuellem Missbrauch eben schützen möchten. Sexueller Missbrauch passiert, brauchen wir gar nicht reden. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind die erschreckend. Also jedes vierte bis fünfte Mädchen, jeder neunte bis zwölfte Junge ist eine Studie, eine von fünf. Also ab dem 16. Lebensjahr, da sind wir jetzt zwar nicht mehr bei Kindern, aber ab dem 16. Lebensjahr erlebt jede zweite Frau in Deutschland Gewalt, in welcher Form auch immer. Und das ist, finde ich, sehr bezeichnend. Und diese Zahlen sind da und die schockieren und die berühren. Und wichtig ist, finde ich, dass man jetzt sich nicht dadurch in eine Angststarre verfällt quasi, sondern wir können eben als Bezugspersonen so viel machen, um Kinder zu bestärken und auch um den Schutz von Kindern sicherzustellen. Und das eine ist eben sexuelle Bildung. Sexuelle Bildung ist immer auch Präventionsarbeit. Das heißt, wenn ich Kindern Begriffe, Worte gebe für dieses Thema, wenn ich ihnen soziale Regeln mitgebe, dass das Kinder oder auch bei den Doktorspielen so Regeln zum Beispiel, das dürfen nur Kinder miteinander spielen, Erwachsene oder ältere Jugendliche haben bei solchen Spielen nichts verloren. Du darfst jederzeit sagen, wenn du das nicht mehr spielen magst, und du musst auch sowas nicht spielen. Und wenn sich was unangenehm anfühlt, dann darfst du auch jederzeit Stopp sagen. Aber das gilt ja quasi nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern generell eigentlich sollte das auf alles gelten. Und das sind Sachen, wenn wir die echt von Anfang an mitgeben, dann sind Kinder auch bestärkt und vor allem sie haben auch Begriffe und wissen, sie können kommen, wenn ihnen doch mal etwas passieren sollte. Sie holen sich einfach viel, viel schneller Hilfe und Erwachsene reagieren auch dementsprechend schneller. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir wissen, dass Kinder sich im Schnitt 6 bis 7 Mal erwachsenen Bezugspersonen anvertrauen müssen, bevor ihnen geholfen wird. Nur weil wir ganz häufig nicht hinhören und ein Kind häufig, also meistens kommen Kinder nicht und sagen, ich werde von dem und dem sexuell missbraucht, sondern ich will da nicht mehr hingehen oder die Person war letztens so komisch oder was auch immer. Also fein sein, sensibel sein dahingehend und wie kann man den Schutz noch sicherstellen? Sich einfach als Erwachsener auch dafür zu interessieren, als Bezugsperson, wo ist denn mein Kind so den lieben langen Tag? In der Schule, im Hort, also in der Nachmittagsbetreuung oder beim Fußballtraining oder in der Musikunterrichtsstunde, beim Tanzen, bei der Jungschau, bei den Pfadfindern, wo auch immer. Wie erlebe ich mein Kind da? Wie ist da der Umgangston? Erlebe ich mein Kind da so wie sonst auch oder ist es da eingeschüchtert oder anders? Also ich finde, solche Sachen sind schon sehr, sehr spannend und da auch hinzugehen und auch da nachzufragen, wie geht ihr eigentlich um? Habt ihr ein Schutzkonzept? Ja. Also eigentlich müsste jede Einrichtung, die mit Menschen arbeitet und vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen ein Schutzkonzept für Gewalt oder vor allem auch sexuelle Gewalt haben, weil das ist im Sinne der Sorgfaltspflicht. Und darum drücken sich aber ganz viele. Also eigentlich braucht es Weiterbildungen, Fortbildungen, Konzepte, die den Schutz von Kindern auch sicherstellen. Oder bei ehrenamtlichen Sachen, schaut ihr euch Strafregisterauszüge von euren Mitarbeitenden an? Wie geht ihr mit dem um, wenn es quasi mal einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch gibt gegen einen eurer Mitarbeiter? Was tut ihr da? Das sind unangenehme Fragen. Und als Elternteil will man dann oft eh nicht die Person sein, die da so kritisch hinterfragt, aber nur so wird sich was ändern.
Ja.
Nur so kann sich was ändern. Und das alles können wir machen und Kinder bestärken oder auch generell, wie gehen wir zu Hause mit dem Thema Grenzen und Nein sagen um? Darf mein Kind selber bestimmen, was es anziehen mag oder was es essen mag oder muss es jetzt das hier probieren oder ist es okay, wenn es einen Abend nur das Butterbrot isst, weil es halt alles andere boykottiert? Also ich finde auch
total
dieses,
spannend.
Dieses etwas auch zu sich nehmen hat ja auch was mit dem Körper zu tun.
Ganz toll. Und auch so Grenzen. Also ich habe ja ziemliche Locken. Ein Kind von mir hat auch ziemliche Locken. Und das ist tatsächlich auch für mich eine große Gratwanderung, wie zum Beispiel mit dieser Lockenpflege umgehen. Mm. So, weil Mama, ich möchte das jetzt nicht, ist Mama, ich möchte das jetzt nicht. Mm. Da sage ich nicht, stell dich nicht so an, deine Haare sind jetzt wichtiger.
Ja.
So, und natürlich will ich nicht, dass das total verknotet ist, weil ich weiß, dass es dann mir weh tut. Und trotzdem, Mama, ich möchte das jetzt nicht, ist Mama, ich möchte das jetzt nicht.
Mhm.
Das fange ich dann nicht an zu manipulieren und guck mal, du kriegst einen Bonbon, wenn du das jetzt durchhältst.
So, ja. Weil was lernen wir Kindern damit? Du musst nur brav und lieb sein und durchhalten und ich als Erwachsener, also auch wenn du spürst, das ist jetzt gerade nicht gut für dich, ich als Erwachsener habe die Deutungshoheit und bestimme quasi, was gut ist für dich und was nicht. Und natürlich, wenn ein Kind im Winter, wenn Schnee draußen liegt, mit dem T-Shirt und der kurzen Hose rausgehen will, barfuß, dann, aber das kann man begründen oder auch Zähne putzen, dass es schon wichtig ist, das zu machen, damit der Zahnarzt nicht bohren muss und solche, also man kann ja viele Dinge begründen und also Erziehung ist immer auch an Grenzen gehen. Ja. Also, oder Gratwanderung bei Grenzen, ob wir wollen oder nicht, aber manchmal müssen wir diese Verantwortung übernehmen und wo können wir aber auch Kinder unterstützen, selber Dinge zu entscheiden. Und da gibt's kein Dr. Oetker-Rezept, das immer passt. Ja. Aber es macht einfach viel Sinn, auch die eigenen Emotionen vor Kindern zu zeigen. Also viele sagen, ja, ich will nicht, dass mein Kind mich weinen sieht oder dass mein Kind sieht, wenn ich wütend, aufgeregt, was auch immer bin. Dabei lernen sie so viel. Hey, wie gehen meine Eltern damit um, wenn die streiten, wenn die mal sauer sind aufeinander? Wie lösen die das? Das ist super. Oder wenn die Mama aufs Klo gehen will, ist die Klotür jetzt einfach auch mal 2 Minuten zu. Geht das? Ah, okay. Oder wenn die Mama gerade nicht gekuschelt werden mag. Und das gibt's ja auch. So gerne man kuschelt, aber manchmal 24/7 Kinder auf einem draufhängen haben, ist nicht jedermanns Sache.
Ja, gerade auch. Also wir die Aufnahme vom Podcast machen wir jetzt hier gerade an einem der heißesten Tage.
Ja, genau.
Da ist nicht unbedingt die Kuschel-Lieblingstage. Ja, total wertvoll. Und ja, das kann, wie du es auch, es kann so viel sein irgendwie so. Und ich glaube, da würde ich auch total gerne nochmal auch eben, du bist der absolute Expertin, wo bekommt man denn noch mehr von dir? Wenn dir jetzt auch die Hörer gesagt haben, oh Mensch, das hört sich spannend an und ja, wir haben jetzt an einige Punkte sind wir tiefer rein und andere Punkte sehen wir, wie wertvoll und groß das ist. Wo bekommt man denn noch mehr, Magdalena?
Naja, also das Spannende ist ja, dass das alles eigentlich im Alltag mit passieren kann. Und das ist einerseits eine schöne Erleichterung, weil das heißt, das kann jeder. Man muss sich nur damit beschäftigen und ich biete ja ganz viel kostenloses Wissen oder kostenlose Bildung auf Instagram an. Ja. Und auch im Podcast, also im Sexologisch-Podcast. Ich habe auch einen TikTok-Kanal, wo ich immer wieder mal Kinderfragen beantworte. Und da überall kann man sich super Inspiration holen. Oder ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber Pädagoginnen seid, ich gebe auch ganz viele Fortbildungen für diese Zielgruppe. Ich bilde ja sogar Sexualpädagoginnen aus bei mir in Oberösterreich. Also auch wenn man da fachlich mal Input braucht, dann bin ich da gerne, stehe ich gern zur Verfügung. Und das Schöne ist, es heißt alles sexologisch, also man findet mich überall.
Alter sexologisch im Internet. Und du hast auch einen Kurs für Eltern, die da nochmal begleiten.
Genau. Ich habe auch einen Online-Kurs, genau, speziell dafür, weil ich diese Fragen immer wieder kriege von so vielen Eltern und ich habe quasi das ganze Wissen, das ich aus der Arbeit mit Kindern gesammelt habe und auch in der Weiterbildung oder Arbeit mit Eltern und Pädagoginnen, in einen knackigen Online-Kurs gepackt, mit, glaube ich, 4,5 Stunden oder 5 Stunden Filmmaterial, auch mit praktischen Übungen und so. Also es ist sehr kreativ, es ist sogar eine Audioübung dabei, die man machen kann zum Körperaufwecken mit den Kindern gemeinsam. Also ich finde, er ist sehr rund und auch das Feedback ist sehr, sehr gut und es kommen aber auch laufend wieder neue Module dazu und alle, die den Kurs schon haben, kriegen die dann, also man hat lebenslang Zugriff und genau, auch das Thema Prävention ist da nochmal groß aufbereitet. Ja.
Das ist auch nochmal wichtig.
Genau. Oder auch Sexualität und Medien, weil wir ja vorher über Pornos und so gesprochen haben oder Sexting und so. Also es ist wirklich, glaube ich, sehr breit gefächert.
Ja, sehr schön. Also wenn wir gesagt hatten, wenn wir da mehr Sicherheit uns wünschen, gibt es auf jeden Fall bei dir und es ist gut, wenn wir uns da auf den Weg machen. Ich würde dir doch total gerne Fragen stellen, was all meine Gästinnen hören. Und die Frage, du kennst sie noch nicht. Hast du eine Erinnerung an deine Jahre 5 bis 10 ungefähr, die besonders lustig, besonders traurig, besonders mutig, besonders spannend war? An was erinnerst du dich aus der Zeit?
Oh, viele Sachen. An viele Sachen. Ich weiß noch, besonders spannend war das Liebesbriefe schreiben und das am Valentinstag selbstgemachte Armbänder verschenken und so.
Ja, total spannend, auch dass du das nochmal sagst, genau, wie spannend das auch ist, diese Liebesbriefe zu schreiben und diese Bänder zu verschicken.
Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall total für dieses total spannende Gespräch, für deine Zeit und es hat mir große Freude gemacht und ich kenne dich ja auch und wir haben schon mal auf Insta Live, aber auch ich habe gerade nochmal ganz viel gelernt. Dankeschön.
Danke dir für das super nette Gespräch, ich fand es auch sehr, sehr fein.
Was für ein spannendes Gespräch. Wichtig und gut, es lag mir wirklich am Herzen, dass ich da mit Magdalena auch nochmal drüber spreche. Und ja, teilt sehr gerne dieses Gespräch mit Partner, Partnerinnen, mit Freunden. Es ist wichtig, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, wie das viele Eltern von uns gemacht haben. Gerade darüber gesprochen. Unser Miteinander ist die wichtigste Prävention. Unsere Beziehung für so vieles ist das einfach eine Grundlage. Doch du fürchtest dich gerade um eure Beziehung, weil ihr so viele Machtkämpfe habt. Sollst du jetzt durchgreifen, braucht es Strafen? Warum gibt es gerade diese Machtkämpfe? Und du willst aussteigen und verstehen, warum passiert das gerade? Was ist los mit meinem Kind? Und auch, hey, was ist los bei mir? Warum steige ich da jetzt gerade so ein? Du möchtest raus aus den Machtkämpfen in ein bindungsstarkes Miteinander, was eben für so viele Themen wichtig ist. Da mag ich dir total meinen Selbstlernworkshop ans Herz legen. Den kannst du nutzen, wie es dir zeitlich gut passt. Du kannst ihn gerne auch mit deinem Partner, deiner Partnerin anschauen. Du findest den Workshop unter www.bindung-beziehung.de/du-kack-mapa. Es ist eine gute Stunde Material. du kannst es umsetzen, du wirst nochmal viel verstehen. Ich habe so viel wertvolle Rückmeldungen bekommen. Ganz viele haben diesen Workshop auch schon erworben und davon profitiert. Und ja, nehm dir diesen Raum, investiere in eure Beziehung, steige nicht in die Machtkämpfe, denn es ist gerade jetzt in der Wackelzahnzeit so eine wichtige Grundlage, so eine wichtige Prävention für viele Themen. Ich freue mich, dass du hier reingehört hast. Hol dir den Workshop und in 2 Wochen gibt es das nächste spannende Thema. Ich freue mich auf dich und hab eine gute Zeit mit dir und deinem Wackelzahnkind.